Ich habe mit warmem Vergnügen dir dein Zimmer dargestellt, weil es wie ein optischer Spiegel deine aparte Art zu sein ausdrückt, weil es deinen ganzen Charakter zusammenfasst. Du trägst allerlei wunderlich Zeug zusammen, um eine Opferflamme dran zu entzünden. Sie verzehrt sich. Ob die Götter davon erbaut sind, das ist mir unbekannt. Caroline.
Wenn Dina nicht voll, geht er natürlich um. Mein Zimmer gefällt mir wohl in seiner Unordnung. Und ich gefall mir also auch wohl, da du meinst, es stelle meinen Charakter vollkommen dar. Am liebsten ist mir, dass du zur rechten Zeit kamst, um die Schmetterlinge zu befreien. Du kommst immer zur rechten Zeit, um meine Dummheiten gut zu machen. Dann beschreibt sie ein bisschen über ihr Leben. Wie wir hier leben, das will ich dir erzählen. Morgens kommen wir alle im Schlafzimmer von Savinis zusammen. Da wird gegalert und alles ein bisschen Krieg mit Kopfkissen und Rouleau geführt und im Nebenzimmer wird gefrühstückt dabei. Wir nehmen uns zwar sehr in Acht, den großen Savini zu treffen, aber er ist gescheut. Wenn's Gefecht heiß wird, da zieht er sich zurück. Später zerstreut sich alles. Wir sind auch jetzt schon zweimal geritten. Ich bin beide Male heruntergefallen. Einmal, wie wir bergauf ritten, und einmal vor Lachen. Nachmittags gehen wir manchmal in den Wald und Savini liest vor. Da habe ich meine ganze Not mit dem Zuhören. Auf dem Waldrasen habe ich gar zu viel Zerstreuung. Alle Augenblick ist ein Kräutchen oder ein Spinnchen oder ein Räubchen oder ein Sandsteinchen oder ich bohre ein Löchelchen in die Erd und finde allerlei da. Der Savini sagt, ich sei hoffärtig und wollte nicht zuhören. Er kann es nicht leiden. Drum setze ich mich hinter seinen Kopf, da merkt er es als nicht. Wir gehen auch also auf die Jagd und ich nehme die kleine Flint. Ich schieße aber immer, was du wohl weißt, wonach ich immer auf die Jagd gehe. Hirngespinste aus der Luft. Gestern wollte mir der Postel lehren, nach den Vögelchen zielen. Ich schoss und das Vögelchen fiel herunter. Ich dachte gar nicht, dass ich es treffen würde. Ich war sehr erschrocken. Aber der Postel machte so großen Lärm von meinem scharfen Blick und die anderen lobten mich alle, dass ich so gut zähle, dass ich meine Reue über diesen ersten Mord nicht merken ließ. Ich nahm das Vögelchen in die Hand, wo es vollends erkaltete. In der Nachtstille habe ich es begraben unter dem Fenster von deiner Schlafkammer und nicht ohne schwere Nachgedanken, wahrlich. Ich habe es nicht mit Willen getan, aber doch mit Leichtsinn. Was liegt am Vogel? Alle Jäger schießen ihn ja, aber ich nicht. Ich hätte es niemals getan, aus dem Laub in seiner heiteren Lebenszeit den Vogel herunterzuschießen, den Gott mit der Freiheit des Flugs begabt hat. Gott schenkt ihm die Flügel und ich schieße ihn herunter. Oh nein, das stimmt nicht. Das nächste kommt jetzt wieder ein Stück Musik und zwar von der Agathe Backer-Gröndahl, eine Norwegerin. Sie hat 5 Lieder geschrieben nach Gedicht von Wilhelm Krag und das daraus heißt Sturm.
Slicker, er hat mit Ansicht der Wale Tunger, ob ich frage,
Wir haben jetzt gerade eine Anrufung gehabt. Franka möchte gerne drei Fragen stellen.
Hoi zusammen. Ich würde gerne fragen, also die erste Frage wäre, warum habt ihr gerade Bettina als Autorin ausgewählt? Das wäre die erste Frage. Liegt die Wichtigkeit im Literarischen, im Philosophischen? Und was für Auswirkungen hat es für unsere Zeit?
Gut. Eben die ganze Geschichte ist ja entstanden aus dem Tutorat von der Ulrike. Willst du etwas dazu sagen, warum du gerade auf die vier Frauen gekommen bist?
Das ist eigentlich mehr zufällig passiert. Also ich muss sagen, es sind natürlich auch vier von den bekanntesten Frauen. Bettina von Arnim ist von dem Namen her sehr bekannt. Die Günderode ist sehr bekannt. Und ich habe Bücher zu diesen Frauen gehabt. Das war mal ein ganz wichtiger Punkt. Und sogar sehr, sehr früh habe ich diese DDR-Ausgabe von dem Buch Der Frühlingskranz von Bettina von Arnim gehabt. Und eigentlich immer etwas darin gelesen, aber habe mir die Zeit nie ganz vorstellen können, in denen die Frauen gelebt haben, dann auch die Günderode. Ich sollte eigentlich eine Seminararbeit schreiben über die Günderode und habe mich dann mit Bettina von Arnim und der Günderode beschäftigt und hatte ungeheure Mühe. Also ich konnte mir die Zeit nicht vorstellen. Ich habe mich gefragt, wie haben diese Frauen gelebt und was haben sie gedacht, was hatten sie für Probleme. Dann ist ja bei der Günderode zum Beispiel ihre beiden sehr tragischen Liebesgeschichten sind wichtig in ihrem Leben. Ich habe mich gefragt, was hatten die Frauen zum Beispiel für ein Verhältnis zur Sexualität? Alles Fragen, die ich zum großen Teil nie werde beantwortet bekommen können. Aber mit diesen Fragen habe ich gedacht, wäre es sehr schön, wenn ich mich mal mit anderen Frauen darüber unterhalten könnte. Und ich habe dieses Tutorat dann ins Leben gerufen und noch zwei andere Schriftstellerinnen ausgewählt, die Rachel Farnhagen und die Caroline Schlegel-Schelling. Und es hat sich dann auch sehr gut ergeben. Wir waren nämlich nur vier Frauen. Im Tutorat erscheinen meist ja doch nicht so viel. Und so hat dann gerade jede von uns eine dieser Frauen genommen. Ich habe das Gefühl nicht abgekriegt. Es hat schon jede irgendwie die Frau bekommen, mit der sie irgendwo irgendetwas zu tun hat. Und so hast du auch irgendetwas mit der Bettina wahrscheinlich zu tun.
Ja, also Bettina ist mir schon nahe gelegen. Also zum Beispiel Rachel Farnhagen hätte ich mir auch gut vorstellen können. So Günderode oder Caroline Schlegel-Schelling, die dann in einem Monat eine Sendung ausgestellt wird, wieder weniger. Warum habe ich Bettina gewählt? Also zuerst ist sie aus ganz kindischen Gründen ist sie mir total sympathisch gewesen. Also eine Frau, die sich völlig daneben benimmt. Sie klettert auf Bäume, zum Beispiel mit der Günderode gibt es die schöne Geschichte, wo sie auf den Baum klettert und ihre Strophe vom Gedicht vorliest und dann wieder ein Ast höher und dann die nächste Strophe. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich habe mir natürlich immer vorgestellt, ja, so Romantik und so. Die Frauen, die sind alle immer furchtbar brav gewesen und mir geht es eigentlich ganz gut, dass ich in der heutigen Zeit lebe, weil als Kind bin ich eigentlich auch gerne auf Bäume geklettert und ich habe gedacht, ja, so früher hätte man das noch viel weniger können als heute. Und dass das überhaupt nicht der Fall war, hat mich schon sehr fasziniert. Und Bettina hat mich dann immer mehr davon fasziniert, weil sie ist auch politisch engagiert gewesen. Das war für mich zum Beispiel auch noch ein wichtiger Punkt gewesen, der mich begeistert hat bei ihnen. So die literarischen Produktionen, also ja, was ist die Wichtigkeit von der Bettina zu ihrer Zeit? Sie war eine total berühmte Frau gewesen. Der Briefwechsel, den sie rausgegeben hat mit dem Goethe, hat auch an Bedeutung fast den gleichen Stellenwert wie der Werther von Goethe, der ja wahnsinnig berühmt war. Also wir können uns das heute gar nicht vorstellen, wer kennt die Frauen schon? Man kennt vielleicht den Achim von Arnim, ihren Mann, man kennt den Clemens Brentano und sie ist völlig untergegangen. Die philosophische Seite, ja, das gilt es eigentlich erst noch mal herauszufinden. Es gibt zunehmend Philosophinnen, die sich darum kümmern. Zum Beispiel die Imelda Abt hat im letzten Jahr in der NZZ einen Artikel über Bettina in der NZZ gehabt, wo sie sich ein vorgestellt hat. Und am Symposium in Berlin im letzten Jahr, wo unter dem Thema war, die Revolution hat nicht stattgefunden. Also das ist internationale Assoziation der Philosophinnen, die haben in Berlin ein Treffen gehabt. Und Hanna Lauterbach hat dort auch einen Vortrag über Bettina gehabt, über ein Buch von ihr. also wo sie dann auch untersucht hat, das heisst Gespräche mit den Dämonen, die Klosterbeere, also es geht um südische Viertel auch. Und wo sie den Gesprächsstil von der Bettina auch untersucht, wo, also dem Gespräch mit den Monden hängt ein bisschen der Ruf an, ja, es sei weitschweifig und es wiederholt sich ewig. Und was sie dann herausgefunden hat, ist, dass das zum Beispiel halt eine weibliche Art ist, Konversation zu machen. Dort geht es darum, nicht irgendwelche Leute vor den Kopf zu stoßen, sondern das Gespräch können weiterzuführen, jemanden können zu überzeugen, argumentativ, und nicht einfach nur loszupolken und das Gespräch abzubrechen, wenn es dann nicht mehr passt. Die Auswirkungen für unsere Zeit mit einer Frau wie Bettina, also ihre Mut hat mich auch ungeheuer beeindruckt. Sie hat ihre Chancen, die sie hatte, völlig wahrgenommen. Sie ist eben sehr, also ich weiß gar nicht, jetzt haben wir nur noch eine halbe Stunde, ob wir überhaupt noch zu ihrer politischen Seite kommen. Und sonst mache ich dann einfach nochmal eine Sendung. Und ich finde, ja, uns fehlt manchmal auch ein bisschen Mut, überhaupt etwas in Angriff zu nehmen. Wir haben andere Probleme als sie damals und sie hat politisch ganz andere Vorstellungen, als wir das heutzutage haben. Sie hat eben, so vorhin habe ich ja gesagt, dass ich ein bisschen Mühe habe mit ihrer Heldenverehrung, also dem ganzen Pathos, den sie da reinlegt. Oder auch in den Vorstellungen von einem, also sie war Royalistin, sie hat sich vorgestellt, ein König an der Spitze vom Volk, aber es müsste natürlich ein Volkskönig sein, also einer, der für das Volk würde schauen, der für das Volk da wäre. Und ich muss sagen, so am Anfang ist mir ihre Idee völlig abstrus vorgekommen und mittlerweile verstehe ich es ein bisschen besser, wie sie überhaupt darauf gekommen ist. Jetzt sind wir aber eigentlich, also ja, danke Franka, dass du angerufen hast. Es ist noch schön, eben mal so ein Echo zu kriegen, dass sie überhaupt auch jemand zulässt. Jetzt, wenn wir eigentlich mit der Günderode noch weiterfahren. Und zwar lesen wir uns noch mal ein bisschen abwechseln. Wir lesen ein bisschen so, ja, eben, haben sie sich gern gehabt. Sie haben sich richtig, also gerade Bettina hat richtig heisse Liebesbriefe geschrieben an Günderode. Du strahlst mich an mit deinem Geist, du Muse, und kommst, wo ich am Weg sitze, und streust mir Salz auf mein Trockenbrot. Das schrieb sie zum Beispiel, nachdem sie ziemlich arg, wenn man sagt, kritisiert worden ist von der Günderode. Ich hab dich lieb, pfeif in der schwarzen Mitternacht vor meinem Fenster, und ich reiß mich aus meinem mondhellen Traum auf und geh mit dir. Deine Schellingsphilosophie ist mir zwar ein Abgrund. Es schwindelt mir, da hinabzusehen, wo ich noch den Hals brechen werde, ehe ich mich zurechtfinde in dem finsteren Schlund. Aber dir zulieb will ich durchkriechen auf allen Vieren. Und die Lüneburger Heide der Vergangenheit, die kein End nimmt, mit jedem Schritte breiter wird. Du sagst im Brief, der mir zulieb so lang geschrieben ist, sie sei mir notwendig zum Nachdenken, zur Selbsterkenntnis zu kommen. Ich will nicht widersprechen. Könntest du doch die neckenden, grausenerweckenden Gespenster gewahr werden, die mich in dieser Geschichtseinöde verfolgen und mir den heiligen Weg zum Tempel der Begeisterung vertreten, auf dem du so ruhig dahinwallest und mir die Zaubergärten der Fantasie unsicher und unheimlich machen, die dich in ihre tausendfarbigen Schatten aufnehmen. Tut der Lehrer den Mund auf, so sehe ich hinein wie in einen unabsehbaren Schlund, der die Mammutknochen der Vergangenheit ausspeit und allerlei versteinert Zeug, das nicht keimen, nicht blühen mehr will, wo Sonn und Regen nicht lohnt. Indes brennt mir der Boden unter den Füßen um die Gegenwart, um die ich mich bewerben möchte, ohne mich gerade erst der Vergangenheit auf den Amboss zu legen und da Platz schlagen zu lassen. Ah, da kommt noch ein Ding, wo sie will dann, erzählt sie nämlich noch über ihre Unbedeutendheit. Ein kurzes Ding. Das ist ihr dann anscheinend vorgeworfen worden, ja, über so ein junges Ding, bist völlig unbedeutend. Und sie schreibt dann da drauf an einer anderen Stelle: Ich bin so froh, dass ich unbedeutend bin. Da brauche ich keine gescheuten Gedanken mehr aufzugabeln, wenn ich dir schreibe. Ich brauche nur zu erzählen. Sonst meinte ich, ich dürfte nicht schreiben ohne ein bisschen Moral oder sonst was Kluges, womit man den Briefinhalt ein bisschen beschwert.
Du bist mein Eckchen Sonne, das mich erwärmt, wenn überall sonst der Frost mich befällt. Ich werde die Stadt auf ein paar Wochen verlassen. Ein Brief wird mich am Donnerstag noch treffen, dann aber den nächsten finde ich, wenn ich zurückkomme, und dann sind wir wieder ganz beisammen. Lasse deine Briefe recht heiter sein, ohne schwermütigen Nachklang. Deiner Natur ist eine freie, ungehemmte Lebenslust gemäß. Die trüben, missmutigen Regungen, mit denen du zuweilen prahlst, sind nur Zeichen geheimnisvoller Gärung, denen der Raum zu eng ist, sich zu läutern. Das muss ich glauben, wenn ich deine jetzige natürliche Stimmung vergleiche mit jener gereizten, die dich zuletzt hier befiel, wo mir ganz bange um dich war. Es war dir nichts weiter nötig, als die beengende Stadtluft nicht mehr zu atmen. Du bist wie eine Pflanze, ein bisschen Regen erfrischt dich, die Luft begeistert dich und die Sonne verklärt dich. Wenn du willst, so können wir umtauschen und ich dein Jünger werden in der Unbedeutendheit, so wie du dich für meinen Schüler hieltest, als ich einen starken Geist aus dir bilden wollte. Jetzt, wo es rückwärts geht, musst du mein Lehrer sein. Ein zaghafter kann sicherer bergauf gehen, aber einen steilen Weg hinab, dazu gehört Entschlossenheit. Die hast du. Du schwindelst nicht und hast dich noch nie besonnen, über Hecken und Gräben zu setzen.
Ich glaube, da machen wir wieder mal ein bisschen Musik, sonst wird das zu lang.
Yeah.
Findest du
jetzt haben wir Trudi am Telefon und sie tut uns zwei Fragen stellen.
Ja, also die erste Frage wäre eigentlich zur Beziehung von der Günderode und der Bettina. Mich nimmt dann ein Wunder, wie du, Esther, die Beziehung würdest charakterisieren. Also ist sie ausgewogen oder schwingt die eine, ist die eine dominierend? Und die zweite Frage wäre, hat Bettina noch andere Frauenfreundschaften gehabt? Und ja, wie sind die eigentlich so gesehen?
Ja, gut, danke. Das Verhältnis von der Bettina und Günderode hat mich auch sehr interessiert. In einem Brief vergleicht sie Günderode mit dem Platon und sich selber mit dem Dion, also mit dem quasi Lieblingsschüler von Platon. Und der Günderode gibt sie dann noch Platon, der Schwan, gibt sie noch den Beinamen. Und so am Anfang sieht es eigentlich schon so aus, wie wenn Günderode Bettina belehren würde. Also Günderode ist ein paar Jahre älter, sie ist sehr viel belesener. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Sie ist ein Austausch da, wo ich zum Beispiel den Platon-Dialog nicht finde. Also wir haben es ja vorhin auch angesprochen, wo Günderode sagt, oder Bettina sagt, du musst jetzt mein Lehrer sein, der Unbedeutendheit. Willst du jemanden auch noch etwas dazu sagen? So? Günderode, wie hast du das so erfahren, Ulrike?
Ja, also die Günderode hat, glaube ich, auch sehr viel von der Lebendigkeit der Bettina aufgenommen. Sie war doch sehr eingeschlossen in dem Kloster, in dem sie lebte und auch sehr allein. Also davon müssen wir ausgehen. Sie hat Kontakt gehabt zu Clemens, sie hatte auch zu Savigny, den Clemens ja scheinbar mit Bettina verkuppeln wollte. Auch sie hatte Kontakt zu den Romantikern und Romantikerinnen, aber Bettina war etwas Besonderes für sie, wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil sie so ganz anders war. Bettina war sehr lebendig, wie sich in den Briefzitaten gezeigt hat. Die Günderode hat sich zum Teil doch sehr zurückgenommen und hat es nie so geschafft, das, was in ihr war, auch wirklich zu leben. Und das kommt auch in den Briefen immer wieder zum Ausdruck. Mhm. Also, dass sie sagt das ja auch, also schreib nur recht heiter, ich brauche das. Also es kommt dann auch in einem Brief später einmal zum Ausdruck, wo sie die Bettina regelrecht anfleht, ihr also quasi die Sonne zu sein und Wärme in ihr Leben zu bringen und Lebendigkeit. Wahrscheinlich ist ihr das zum Schluss ein bisschen zu viel geworden, weil die Bettina, wie du schon erwähnt hast, die Mignon von dieser Figur von Goethe sehr verehrt hat. Und das hat nun sehr gut zusammengepasst. Die Mignon war ein Naturkind, ist auf Bäume geklettert und die Bettina hat das dann versucht zu leben und damit die Günderode quasi immer weiter an die Wand gedrückt. Also die Günderode wurde quasi immer stiller und die Bettina immer lebendiger. Also das hat sich dann, was sich anfangs als belebend und austauschend ausgewirkt hat, ist, glaube ich, im Verlauf der Freundschaft dann ein wenig ins Negative umgeschlagen. Dass die eine
wahrscheinlich von B-Seite her.
Möglich,
könnte man eben also das Stilisieren von der Günderode, die Bettina als Sonnenschein stilisiert, das hat bei dem jungen Mädchen oder dieser jungen Frau natürlich auch ausgelöst, dass sie sich auch immer mehr in das geworfen hat. Ich denke auch, Bettina hat den Günderode nicht ganz verstanden. Zum Beispiel von ihren Liebesbeziehungen, da hat sie gar nichts mitgekriegt. Weil eben sie war selber verliebt und sie war nicht jemand, wo dann jemand anders neben sich geduldet hat. Also wie hat der Mann wieder geheissen?
Der Kreuzer.
Ja, der Kreuzer. Also da gibt es wahnsinnige Eifersuchtsszenen, wo er irgendein Kind auf sein Knie nimmt und das Caroline tauft. Also dann flippt sie gerade aus. Und ich finde das eigentlich auch noch toll. So. Also ja, sie lässt sich das nicht bieten und kriegt Magengeschwür im stillen Eckeli, sondern sie flippt aus und dann gibt es Krach. Und ich denke, das war halt das Missverhältnis, wo ich denke, ich weiß halt nicht, es ist wahrscheinlich eben ein bisschen von beiden her gekommen. Also die Stilisierung, Personen zu stilisieren, war vielleicht auch ein bisschen eine Zeiterscheinung auch noch gewesen.
Ja, das ist ganz richtig. Zum Schluss haben sie sich ja dann getrennt, beziehungsweise sie haben miteinander gebrochen, wobei der Bruch von der Günderode ausgegangen ist. Und das ist aufgrund der Freundschaft beziehungsweise Liebe zum Kreuzer er hat sie unter Druck gesetzt, weil er mochte die Bettina überhaupt nicht. Sie war ihm, ja, sie war sehr unweiblich, um das mal so pauschal zu sagen. Das, also er hat es sehr als sehr, sehr unangenehm empfunden. Es gibt viele Briefstellen, die belegen, Bettina hat nie ruhig gesessen. Sie hat irgendwie auf dem Tisch, unterm Tisch, auf dem Baum. Bettina war irgendwie überhaupt nicht zu fassen.
Schlägt.
Ja, und das und natürlich auch nicht einzuordnen. Und er hat quasi die Günderode dann unter Druck gesetzt, sie möchte sich doch bitte von der Bettina trennen, wenn er wirklich so wichtig für sie sei. Mhm. Und sie hat es dann leider auch getan.
Ja, aber es wird ihr schon auch entsprochen haben, irgendwie. So weiß man halt nicht.
Vielleicht es gibt die Stelle in dem Briefroman, den Goethes Briefwechsel mit einem Kind, da beschreibt die Bettina, und sie schreibt einen Brief an Goethes Mutter. Der ganze Briefwechsel besteht hauptsächlich eigentlich aus Briefen zwischen der Mutter von Goethe und Bettina. Hm. Und sie beschreibt da, dass die Günderode einmal gesagt haben soll, bevor ich sterbe oder bevor ich mich töten werde, denn die Günderode hat immer so einen kleinen Dolch mit sich rumgetragen und auch wohl Selbstmordgedanken, bevor ich mich töten werde, werde ich mit dir brechen, damit der Schmerz für dich nicht so schlimm ist. Also es gibt da einen Brief, wo sie genau beschreibt und erzählt, dass die Günderode ihr den Dolch gezeigt hat und ihr gesagt hat, ich werde mich töten, aber vorher werde ich mit dir einen Streit haben.
Und Bettina ist schon danach sehr rumgeflippt, sie hat den Dolch genommen und ist hinter der Günderode hergesäckelt und hat irgendwie den Dolch in einen Sessel gestoßen.
Ja, sie hat den Sessel total zerstochen.
Ja, also schon ein Wahnsinnstemperament, das sie hatte. Ja, ich sehe schon, es ist jetzt 10 vor 10 und wir kommen wahrscheinlich auch kein Ende mit dieser Sendung. Also ich denke, also den politischen Teil werde ich einfach später mal machen. Jetzt schauen wir, dass wir vielleicht noch bis zu der Heirat kommen. So,
ich denke, das wäre noch ein schöner Abschluss. Da ist ja dann die Situation kommt, Bettina heiratet, die ganz unkonventionelle Bettina heiratet, begibt sich in eine Ehe mit dem Achim von Arnim und hat im Verlauf dieser Ehe mit dem Achim 7 Kinder. Da wäre nun meine Frage, wie war diese Ehe, waren Achim und Bettina glücklich miteinander? Wie ist die scheinbar unkonventionelle Bettina mit ihrer Mutterrolle fertig geworden? Das war ja doch eigentlich eine Situation, in der sie eingeschränkt wurde, in der sie nicht mehr oder scheinbar nicht mehr so sein konnte, wie sie früher gewesen ist.
Es ist mir gerade aufgefallen, wir haben der Trudi ihre zweite Frage noch ein bisschen außer Acht gelassen. Es kommt eigentlich im Verlauf der Sendung, stellt sich heraus, dass Bettina immer wieder, also eben hat Bettina auch noch Beziehungen zu anderen Frauen. Also im Verlauf der Sendung wird sich dann herausstellen, dass Bettina sehr viel an Frauenbeziehungen hat, so, also immer wieder, halt nicht so, eigentlich nicht sehr viel, aber immer wieder. Und jetzt auf deine Frage, ja, wie war die Ehe gewesen? Warum haben sie überhaupt geheiratet? Wir sind eigentlich der Achim und Bettina sind gegen eine Heirat gewesen. Bei Achim war die Situation so gewesen, er war ein Adliger gewesen, und seine Grossmutter hat ihm das Landgut in Wipersdorf, in der heutigen DDR, in der bald vergangenen DDR liegt, vermacht, aber nur an seine Kinder. Er musste also heiraten, damit er erben konnte. Und hat das auch gemacht, hat Bettina gefragt und sie ist dann da nicht etwa an die Decke geflogen und hat gefunden, leck wie toll, sondern so, ja, wieso soll ich dich eigentlich nicht heiraten? Also, haben mich nur amüsiert. Und ist die Ehe glücklich gewesen? Ja, was ist eine glückliche Ehe? Sie haben eine ungewöhnliche Ehe gehabt.
Ja, es gibt doch Zitate, wo sie beschreibt, dass sie die Ehejahre auf der Marterbank verlebt hat, dass sich diese Ehejahre auf der Marterbank für sie zugetragen haben. An diese Stelle hatte ich irgendwie im Kopf. Also
Bettina hat zum Beispiel sehr Freude an ihren Kindern. Also, aber halt nicht an 7. Es hat ihr wahrscheinlich irgendwie 4 gelangt. Die ersten 4 waren Buben und dann noch 3 Mädchen. Und sie hat sich schon immer, wenn die Kinder wieder klein waren und wieder da waren, hat sie sich schon gefreut. Aber so, mit der Zeit ist sie dann einfach auf zur Gesundheit geschlagen. Sie hat sehr Schwierigkeiten gehabt, alles Mögliche. Also Bauchweh, Rückenweh, Kopfweh, Durchfall. Und es ist ihr sehr schlimm gegangen, es war sehr schwach gewesen. Und sie haben auch finanziell sind sie gar nicht gut gestanden, sodass gut, was sie hatten in Wiepersdorf. Das hat einfach gerade zu mögen, ein bisschen ja, sie finanziell ein bisschen durchbringen, aber sie hat nie viel Geld gehabt. Und Bettina hat dann gemerkt, ja, so viel, als sie immer über die Natur geschrieben hat, also auf dem Landgut leben hat sie nicht können. Sie ist dann in die Stadt gezogen, was ich denke, unter einem Vorwand wegen der Erziehung der Kinder. Aber wahrscheinlich hinten, weil sie einfach die Stadt gebraucht hat.
Aber und dennoch... Entschuldigung. Ja, nein. Dennoch war doch sehr schwierig für sie, ihre Kreativität zu leben. Total. Also sie hat doch bis dahin, sie hat sehr viele Briefe immer geschrieben, sie hat sie war musisch sehr gebildet und plötzlich stand sie da und war doch mit diesen ganzen Alltäglichkeiten in eine ganz andere Welt geworfen.
Mhm. Also da kommen wir eigentlich auch wieder zu der Frage von der Trudi. Also so Frauenbeziehungen, sie hat zum Beispiel, als sie ab 18, 16 ist sie dann nach Berlin gezogen mit ihren Kindern und dort hat sie auch wieder eine Frau, eine Dichterin, als Freundin gehabt, Amalie von Hellwig. Und dann später, anno 1823, hat sie angefangen, sie hatte noch Freundschaft gehabt mit einem Architekt, Schinkel, einem sehr berühmten Mann. In der Architektur und sie hat auch ein Goethe-Denkmal entworfen. Und zwar 1821 ist da irgendwie der Anstoß gekommen und irgendein Herr Rauch hat da mal den ersten Entwurf gemacht und der hat ihr gar nicht gefallen. Sie hat gefunden, der Goethe sah aus wie ein armer Mann. Und sie hat dann selber etwas kreiert, das der Goethe dann so, als, so quasi als Zeus geschildert wird. Und das Denkmal ist dann auch in ihrem Leben noch sehr wichtig geworden. Sie hat sehr viel daran gesetzt. Also der andere, also dem hat es dann irgendwie auch nicht geklappt. Also die Geldgeber haben sich dann irgendwie zurückgezogen und das ist gar nicht zustande gekommen. Und sie selber hat also einfach alles daran gesetzt. Also hat es mal einen Gipsentwurf gegeben und nachher ist das auch, ganze Denkmal auch noch in Marmor gehauen worden. Anno 52. Und also sie ist dann auch darunter aufgebaut worden, wo sie dann gestorben ist. Ja, und sie hat dann auch von Malen, so mit der Zeit wieder, auf die Sachen aufgenommen und sich mit dem Arni im Umgang gestritten wegen der Erziehung. Sie hat natürlich immer so eine Vorstellung gehabt von einer freien Erziehung und er, so als Adligen, hat natürlich mehr so ein bisschen den Drill drin gehabt. Er hat sich zum Beispiel auch auf die Kinder ausgewirkt. Also die ersten zwei Söhne, die sind dann total konservativ gewesen. Und mit dem letzten Sohn und der letzten Tochter ist sie eigentlich am besten dann rausgekommen mit dem also der erste hat Friedmund geheißen und der vierte, der sie gut auskam, war der Freimund und Gisela. Ja, jetzt kommen wir halt leider nicht mehr zu den ganzen politischen Sachen, die ich eigentlich auch noch gerne erzählen möchte. Ja, wir müssen halt mal schauen, ob wir da nochmal eine Sendung machen können. Und ich möchte noch gerne ein bisschen so Bücher, also ich habe noch recht viele so Bücher gelesen. Und da sind vor allem auch zwei Biografien wichtig gewesen. Eins von meinem Mann, Fritz Böttcher, und eins von einer Frau, der Ingeborg Drivitz. Und zwar beim Böttcher ist mir so gegangen, da gedacht, Jesus Gott, was für ein Sexist. Also ich habe keine Lust mehr, das zu lesen. Und dann habe ich das Buch von der Drivitz bestellt. Und es war mitten in der Ferien in Italien gewesen. Und dann ist das gekommen. Und ja, sie macht also gewisse Sachen, macht sie wirklich viel besser. Aber ja, es ist... Ja, meine Vorstellungen von Feminismus sind da halt ein bisschen verschieden. Und jetzt zum Beispiel mit diesen zwei Büchern zusammen hat es mir eigentlich noch recht, es ist spannend, einfach ihr Leben ist auch sehr spannend und da habe ich das eigentlich noch ganz gerne gelesen. Von der Gisela Dischner gibt es noch ein Buch, wo auch die Schwerpunkte hat Günderode Goethe. Günderode und ihr politisches Engagement. Das ist auch sehr spannend zu lesen, es ist sehr dicht geschrieben. Und dann gibt es noch Romantik und Sozialismus und eben die erwähnten Philosophinnen-Sachen. Und jetzt, Ulrike, will mir da einfach, dass ich da die Bücher noch auf angebe, was sie geschrieben hat. Das erste Buch war Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Das ist 1935 rausgekommen und das ist eben also das ist in weiss der Google wie viele Sprachen übersetzt worden. Es ist jetzt selber auf Englisch übersetzt. Das hat in Frankreich hat es Auflagen gehabt, in Polen, in Ungarn. Also der komischste Ort, was sich da halt auch wieder aus ihrem politischen Engagement, ihrem späteren politischen Engagement erklären. Das nächste Buch war mit der Günderode, also von der Günderode, 1840. Und zwar, also die Briefwechsel, da sind wir jetzt auch nicht dazu gekommen, authentisch, ja. Also ihre Sachen sind nicht in dem Sinn authentisch, dass sie sich streng an die Vorgaben halten und da ganz getreu das jetzt abgeschrieben hat und das so, also wie das heute so ein bisschen modern ist, so. Sondern sie ist eine Dichterin, sie hat da Sachen dazu erfunden. Ich kann euch jetzt leider da die schönen Geschichten nicht mehr vorlesen. Und hat dann auch das Buch ganz erfunden. Dieses Buch gehört dem König, dort hat sie probiert, den König zu beeinflussen, was natürlich so nicht geht. Dann hat sie noch den also Briefwechsel mit ihren Brüdern rausgegeben, den Frühlingskranz. Und später hat sie selber so ein bisschen Proselyten gehabt, also so junge Männer, die begeistert waren von ihr. Und wo ihren aber nicht ganz so treu gsi sind, wie sie dann im Goethe. Und der hat dann ein Buch gegeben, auch mit einem Brief von einem, von Nathusius, Ilius, Pamphilius und die Ambrosia. Und später, so ihr Letzten, ist so ein bisschen das Fazit auch von ihrem Engagement, Gespräche mit Dämonen. So, naja, kommt jetzt halt nicht mehr. Du, Rieke, liest uns jetzt noch zwei Gedichte vor, und zwar ist aus dem Wiepersdorf, also dem Landgut dort, in der Nähe von Berlin, in der heutigen DDR, ist jetzt ein, ich glaube, ein Erholungsheim sogar, oder einfach ein, für Schriftsteller.
Das ist so kein Erholungsheim, das klingt so. Es ist ein Refugium für Schriftsteller und Schriftstellerinnen, noch leider, also man weiß noch nicht, was jetzt in nächster Zeit daraus wird. Auf jeden Fall ist die Sarah Kirsch einmal dort gewesen, und es ist für alle Schriftsteller und Schriftstellerinnen zur Verfügung gestanden. Sie konnten sich dort zurückziehen, um zu schreiben, oder können es noch. Sarah Kirsch hat dort in Wiepersdorf den Wiepersdorf-Zyklus geschrieben, und daraus möchte ich zwei Verse vorlesen. Hinter Jüterborg öffneten sich der erste, der zweite Himmel, ließen herabströmen, was sich gesammelt hat. Siehe, es wurde ein mächtiger, blasenschlagender Landregen draus. Es goss sogar Schwefel. Später in Wiepersdorf, als zwischen zwei Windhosen die Möglichkeit war, sich zu ergehen, das liebe, freie Land recht ins Auge zu fassen, war Freude, Freude. Die schönen Fenster im Mahlsaal, öfters sechsmal vier kleine Scheiben, die Flügel von zierlichen Knebeln gehalten. Innen bizarres, altes, schlängelndes, zipfelbemütztes Kakteengewirr, außen Mai frischer Park. Die Steinbilder lächeln. Ich ging gleich bis zum Zeus, der hielt den Blitz an der Stelle, wo der Park mit dem Wald schläft. Englischer Rasen, den bläuliches Waldgras verstrickt hat. Es reckt noch ein Fliederbusch, wirklich, vergiss mal nicht, blaue Finger zum Himmel. Und selbstverständlich Unmassen Vögel ringsum, in Büsche und Bäume geworfen. Ich staunte. Vor Stunden noch Enge im Hochhaus, in der verletzenden, viereckigen Gegend. Nun das. Ich dachte bloß noch, Bettina, hier hast du mit sieben Kindern gesessen, und wenn Landregen abging, muss es genauso geklappert haben Ende Mai, auf die frisch aufgespannten Blätter. Ich sollte mal an den König schreiben. Dieser Abend, Bettina, es ist alles beim Alten. Immer sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben, denen des Herzens und denen des Staats. Und noch erschrickt unser Herz, wenn auf der anderen Seite des Hauses ein Wagen zu hören ist.
Ich möchte mich noch verabschieden. Und zwar noch herzlichen Dank an Maria Waser, die uns die Platte zur Verfügung gestellt hat. An Gabi, die eingefädelt hat, dass Tester Schwab und der Roland Senft können singen und spielen. Und an Hannes und Christine, die weit weg sind, uns nicht hören. Und noch einen Dank an Reto, der auch noch angerufen hat. Ciao zusammen. Ciao. Im Studio sind Ulrike, Tester, Conny und Dida.